ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ein Opus der wohligen elektronischen Düsternis.
Das Ende eines grauen Tages zu feiern. Das ist die positive Idee.
Ich will, dass das Album noch düsterer und noch härterer klingt.
Und was haben wir gelernt? Der Superlativ von härter ist härterer.
Mein Kumpel Achim, der sah wirklich ohne Scheiß aus wie Martin Gore und der sah so gut aus. Ich war so neidisch auf ihn.
Ambivalenz auf Hessisch?
Sag mal.
Komm her, geh fort.
Ach so. Zum Beispiel haben sie Feuerwerksraketen für diesen Track gesampelt.
Was ein Glück, dass wir das nicht im Studio nachstellen müssen.
Ich bin Frank König, hallo. Rolf Elsener, ein Kollege vom Schweizer Radio und Fernsehen, SRF, hat uns an meilensteine.swr.de geschrieben, genau wie Nico Gottwald und Frank Stienen. Alle haben was gemeinsam, sie wollen nämlich eine Meilensteine-Folge zu Black Celebration von Depeche Mode hören. Ihr habt bestellt, wir liefern. Stripped, die Vorab-Single blieb zwar hinter den Erwartungen zurück, was die Charts betrifft, nur Platz 15 in UK und in den USA gar nicht als Single erschienen, aber die Nummer ist nicht nur für das Album Black Celebration, sondern auch für die Entwicklung von Depeche Mode insgesamt von großer Bedeutung. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge jetzt sich das Erscheinen des Albums zum 40. Mal am 17. März 1986 ist Black Celebration in die Plattenläden gekommen. Was für ein Kraftakt von Depeche Mode. Erwachsen werden war angesagt, weg vom Teenie-Image und wie im echten Leben gehen solche Entwicklungen nicht ohne Brüche und ohne Schmerzen ab. Es sollte ein absolut authentisches Album werden. Produzent Daniel Miller war großer Fan des deutschen Regisseurs Werner Herzog. Dessen Regiearbeit ließ oft die Produktion und die fiktionale Handlung miteinander verschmelzen. So intensiv wurde da gearbeitet. Man sollte den Film während der Dreharbeiten selbst leben, selbst fühlen können. Bestes Beispiel, der Film Fitzcarraldo, bei dem Herzog ein echtes 340-Tonnen-Schiff über den Berg hat ziehen lassen, anstatt Spezialeffekte zu nutzen. Wow. Und jetzt hieß es erst in London und dann wieder mal in den Hansa-Studios in West-Berlin, Live the Album. Depeche Mode sollten nicht nur einfach ihre Musik aufnehmen, sondern vielmehr in ihr aufgehen. Und das bei einem Album, das schon laut Titel dunkel war, die schwarze Feier. Übrigens nicht die schwarze Messe, wie oft vermutet worden ist. Was das bedeutet hat, besprechen wir gleich. Und wenn ich von wir spreche, so meine ich Katharina Heinius und Dave Björk aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo ihr zwei.
Hey.
Hallo.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Gehen wir zurück ins Jahr 1986. Tschernobyl, der erste Super-GAU in der Geschichte der Nutzung der Atomkraft, ist das entscheidende Ereignis des Jahres. Strahlung kennt keine Grenzen und auch keinen eisernen Vorhang. Die Sowjetunion versucht nach alter Manier die Katastrophe zu vertuschen, aber das gelingt natürlich nicht. Am Ende wird 1986 auch das Jahr, in dem der neue KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow versucht, mit Glasnost und Perestroika unter anderem auch jene Heimlichtuerei zu beenden. Die Sowjetunion soll offener und transparenter werden. Die andere Supermacht verstört mit der sogenannten Iran-Contra-Affäre. Präsident Ronald Reagan lässt im Geheimen Waffen an den Erzfeind Iran liefern, um damit die Kontrarebellen in Nicaragua zu unterstützen. Die Mullahs der Islamischen Republik scheinen ihm da wohl näher zu sein als ein sozialistisches Nicaragua. Man höre und staune aus heutiger Sicht. Ein weiteres Thema in den USA, das Space Shuttle Challenger explodiert kurz nach dem Start. Alle Besatzungsmitglieder kommen ums Leben. Im Sport macht die Hand Gottes Schlagzeilen. Maradonas legendäres und nicht geahndetes Handspiel im WM-Viertelfinale gegen England. Am Ende wird Argentinien im Finale gegen Deutschland Weltmeister. Diese Nummer hier ist ein weltweiter Hit im Radio und im Kino. Berlin mit Take My Breath Away aus dem Film Top Gun. Die Kampfflieger-Action-Schmonzette ist 1986 der erfolgreichste Kinofilm. Das Wort Blockbuster geht mir im Zusammenhang mit Kampfflugzeugen allerdings nur sehr widerwillig über den Mund. Der nächste 86er Meilenstein wird So von Peter Gabriel sein. Ah, ich sehe verdutzte Gesichter. Da habt ihr wohl nicht damit gerechnet, dass ich nicht den Sledgehammer spiele an dieser Stelle. Zurück zu Black Celebration. Katharina, erzähl uns die Vorgeschichte vom Album.
Ja, Black Celebration ist ja das fünfte Studioalbum von Depeche Mode. Und ich würde es noch in diese Frühphase mit einkategorisieren erstmal. Die Band ist so Mitte 20. Es gab auch schon den ein oder anderen Umbruch. Vince Clarke ist ja schon ausgestiegen 1982. Für ihn ist dann Alan Wilder dazugekommen über eine anonyme Anzeige im Melody Maker. Ja, und damit war das Quartett komplett mit Dave Garn, Martin Gore, Andrew Fletcher und Alan Wilder eben. Und 1984 haben sie dann auch schon ihren ersten großen Welthit gelandet mit People Are People.
People are people vom Meilenstein-Album Some Great Reward. Haben wir auch schon hier besprochen mit Dave, ne?
Die haben wir auch schon besprochen. Das war eins der letzten Meilensteine von Depeche Mode. Ich glaube, genau. Den letzten, den wir genommen haben.
Mit dem Sascha Lange, genau. Spannende Folge auch. Zurück zur Vorgeschichte, Katharina.
Ja, 1985 ging es dann auch erstmal auf große US-Tour. Ne? Wir haben ja einen großen Hit in der Tasche. In Deutschland waren Depeche Mode sowieso schon angekommen, auch haben sich schon eine riesen Fangemeinde erspielt. Großbritannien war noch immer ein bisschen zurückhaltend, aber die kommen ja dann auch noch. In jedem Fall war dann erstmal große Tour angesagt und dann im November 1985 ist es dann ins Studio gegangen. Erstmal in London, in den Westside Studios und in die Genetic Studios. Und ich habe mir das mal angeguckt, wo die liegen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Es hat auch mit dem ein oder anderen...
Jetzt gibt es wieder Geografie, ja, mit Katharina.
Ja, also die Westside Studios, die liegen in der Olaf Street in London, in Notting Hill so die Ecke, also Nordwesten ist das. Mhm. Also noch ziemlich in der Stadt und die Genetic Studios, die habe ich erst gar nicht gefunden. Dachte ich, wo sind die denn? Und wirklich auch gesucht. Und die liegen ein ganzes Stück weit westlich im Landesinneren wieder. Praktisch so, das ist wieder so ein typisches JWD-Studio, ganz weit draußen. Da ist nichts, wirklich nichts, keine Ablenkung, gar nichts.
Das ist der Punkt, die wollten nicht von der Großstadt London dauernd von irgendwas abgehalten werden.
Genau, das liegt in Stradley, das ist so in der Nähe von Reading. Und dieses Studio hatte diese ganzen typischen Synthesizer, die wir Anfang der 80er oder Mitte der 80er auch gebraucht haben, in Fairlight, CMI und so weiter. Und da konnten sie sich so richtig austoben und auch rumspielen und ein bisschen rumbasteln. Die Stimmung innerhalb der Band, die war nicht ganz so gut. Mhm. Also Dave Garn hat das mal so schön im Interview auf den Punkt gebracht. Wenn wir uns jemals hätten trennen sollen, dann wäre das Ende 1985 gewesen. Also praktisch während den Produktionen auch von diesem Album, während dem Entstehen dieses Albums. Es war also eine angespannte Stimmung. Sie sind dann ja auch nach Berlin gegangen, in die Hansa Studios. Die kannten sie auch schon. Da haben sie die beiden Vorgängeralben auch schon produziert. Man kann diese drei Alben so auch ein bisschen als Trilogie zusammenfassen, finde ich. Die fühlen sich auch ein bisschen danach an. Es ist in der Tat auch für mich so als Prog-Fan so ein Prog-Elektro-Album, also ein Elektro-Prog-Album geworden, finde ich. Es hat schon auch ein Konzept. Da geht bestimmt auch Dave noch näher drauf ein. Soweit die Vorgeschichte.
Am Ende wieder Berlin.
Ne? Am Ende wieder Berlin, genau.
Dave, warum ist Plex Celebration für dich ein Meilenstein?
Da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. Also zum einen ist das die bisher klanglich beste Depeche Mode-Platte, die überhaupt rausgekommen ist. Die Band hat konsequent ihr Sampling vorangetrieben, was sie schon bei den beiden Alben davor gemacht haben, haben diesen Industrial Sound mit diesen metallischen Klängen weiterentwickelt und sie hatten wirklich auch wahnsinnig Mut, ihr Ding zu machen. Martin Ligor als Hauptsongschreiber hat gesagt, ich will, dass das Album noch düsterer und noch härterer klingt. Mhm. Und die Produktion ist am Ende dann fast kompromisslos das geworden, was die Band wirklich wollte. Und das darf man auch nicht vergessen, sie haben sich gegen den musikalischen Trend gestellt, der sich dann entwickelt hat. Die Songs wurden immer poppiger. Also wir sind dann im Umfeld von Sandra, bei uns Modern Talking oder Samantha Fox oder sowas. Sehr radiotauglich, sehr leicht verdauliches Zeug. Und die klangen halt total düster und anders und wollten das vorantreiben. Die Platte ist dann sowas wie ein Opus der wohligen elektronischen Düsternis geworden, so finde ich, wie ein Manifest für Depeche Mode und eine ganze Generation von Fans, die sich daran orientiert haben. Und ich bin einer davon. Ich habe es erlebt 1986, deshalb glaube ich das.
Und was haben wir gelernt? Der Superlativ von härter ist härterer.
Habe ich das gesagt? Ja. Noch härter?
Härterer. Die Meilensteine gibt es auch in ARD Sounds und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Und nochmal der Hinweis an dieser Stelle, wir treten am 11. April beim SWR Podcast Festival in der Alten Feuerwache in Mannheim auf. Thema ist zum 10. Todestag von Prince Purple Rain. Katharina ist dabei, Pat, Stefan und ich. Und mal sehen, was sonst noch so passiert. Wir sind ausverkauft, aber ihr könnt euch natürlich auf eine tolle neue Folge der Meilensteine freuen. Die kommt am 20. April raus. Und noch was habe ich für euch. Wir haben euch ja aufgerufen, abzustimmen, über welches Hosenalbum wir zu Beginn ihrer potenziellen Abschiedstour Trink aus, wir müssen gehen, besprechen sollen. Ihr habt entschieden. The winner is Opium fürs Volk. Läuft alles nach Plan. Kommt die Folge am 1. Juni raus. Könnt ihr euch also auch drauf freuen. Und hier ist jetzt der Opener und Titeltrack Black Celebration. Und da hören wir schon, dass das Album außerordentlich seltsam beginnt.
Ich glaube, dieses Sample ist ein Schwein. Ein Schwein im Stall.
So klingt's, ja.
Ja. Oder der Drone. Ja, dieses, das ist wie so ein Schweinestall. Wenn die dann so quieken.
Und der Drone darunter?
Das ist eine mutmaßlich eine menschliche Stimme. Okay. Klingt mir ein bisschen nach so Dave Gahn. Da haben sie wahrscheinlich mit dem Synklavier oder sowas.
Klang auch so ein bisschen wie Didgeridoo, ne? Am Anfang dieser Drone darunter.
Übrigens auch eine sehr geile Sequencer-Arbeit hier. Dieses.
Epische Intros. Herrlich.
Geil. Let's have a black celebration.
Black celebration. Black Celebration. Martin Gore hat mal gesagt, unsere Lieder von Black Celebration fangen die Idee ein, mach das Beste aus dem, was du hast und suche Trost, wo immer du kannst. Dave, wie war das damals? Die Plattenfirma hatte Angst, dass das Album zu düster wird und die Fans verschreckt. Der erste Song, dann gleich eine schwarze Feier, ganz schön heftig. Also, wenn man sich das so überlegt, wie hast du das damals erlebt? Vor allem in Bezug auf diesen Opener. Schockiert oder getröstet?
Was würdest du sagen? Getröstet, sehr getröstet. Und wenn es jemals den perfekten Opener eines elektronischen Albums gegeben hat, also es gibt viele perfekte Opener, aber das ist auch einer, hier von Black Celebration. Guck mal, ich war damals so knapp 14 Jahre alt und da bist du ja eh in der Selbstfindungsphase. Und ich habe bei allen doofen Gedanken, die man als Teenie dann so hat, immer Trost in solchen düsteren Songs gefunden einfach. Deshalb verstehe ich das Zitat von Martin Gore oder wie unsere Depeche Mode Experten Dennis Burmeister und Sascha Lange, die Bücher geschrieben haben, auch mal das so ausgedrückt haben. Der Alltag ist vielleicht öde und das Leben trostlos und so richtig Hoffnung auf Besserung gibt's nicht. Also ich habe das jetzt mal umformuliert. Ja. So empfindet man das aber als Grübel-Teenie, wenn man so 13, 14 ist. Ne? Und da kommt eine Band und singt, kommt, lass uns diese Traurigkeit abfeiern. Let's have a black celebration, ja? Komm, lasst uns das gemeinsam zu einem Gefühl der Freude machen. Und das ist perfekt in diesem Opener für mich eingefangen. Und auch wenn das nicht so gedacht war, es hat auch fast eine spirituelle Ebene. Also so ganz kann ich das mit dieser fast religiösen Metapher mit der Messe da nicht rausnehmen.
Okay.
Denn das ist wie so ein Opener von der Show. Und auch natürlich haben sie viele Shows dann in den Jahren danach mit Black Celebration eröffnet. Und es hat so was Messeartiges, so was fast Religiöses. Auch wie einem das Gänsehaut macht, wie das Ganze vom Sounddesign und mit diesen ganzen kleinen Sprachfetzen und so aufgebaut ist.
Und es ist ja nicht nur düster, es hat ja eine ganz, ganz positive Grundidee. Nämlich, das hat Martin Gore mal in einem Interview gesagt, das Ende eines grauen Tages zu feiern. Das ist die positive Idee, okay, dass dieser graue Tag vorbei ist. Und diese Idee stützen sie auch, was ich auch als sehr kunstvoll empfinde, weil sie benutzen die Rede von Winston Churchill zum Ende des Zweiten Weltkriegs, der den Briten sagt, es ist jetzt vorbei, der Krieg ist beendet. Also auch praktisch das Ende eines grauen Tages oder einer grauen Zeit. Ja. Und er benutzt...
Ich würde sogar sagen, einer dunklen Zeit.
Einer dunklen Zeit, ja. Und sie benutzen dieses Zitat, ich habe es noch ein bisschen länger rausgeschnitten, aber den Endsatz benutzen sie.
Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. We may allow ourselves a brief period of rejoicing.
Und diesen Satz von Winston Churchill, a brief period of rejoicing, also was so viel heißt wie, wir dürfen uns eine kurze Zeit der Freude gönnen, den benutzen sie und setzen ihn in das Intro dieses Stückes und auch von wunderbar. Diesem ganzen Album. Ja. Also sie drehen dieses Düstere praktisch schon fast ein bisschen um. Und das hat mich sehr berührt.
Und das verstehen viele Leute nicht, die mit Depeche Mode oder ähnlichen Musikrichtungen, also Darkwave und sowas, geht ja alles in die Richtung, nichts anfangen können, nicht verstehen, dass dieser düstere Tonfall der Musik trotzdem in der gerade in der Gemeinschaft was sehr Positives auslösen kann. Yeah. Also es macht einen nicht depressiver und ich weiß das aus eigener Erfahrung, im Gegenteil. Diese wohlige Stimmung darin, damit kann man sich so ein bisschen zudecken. Und genau das macht das Album schon am Anfang.
Katharina, für das Album Cover Artwork ist zum wiederholten Mal Martin Atkins zuständig gewesen. Auch die Hülle ist dunkel. Ich sehe kalte Architektur, aber auch Tulpen, farbig. Dann eingeprägte Symbole und auf der in schwarz gehaltenen Rückseite der kryptische Satz Live in the so-called Space Age. Angeblich fanden weder Band noch Label das Cover so rundrum gelungen, aber immerhin gibt's zu denken.
Ja, also Martin Atkins, der hat schon vorher mit ihnen gearbeitet, aber der hat sich da so reingeschummelt. Zumindest wenn man dem Fotografen Brian Griffin Glauben schenken möchte, der ja die ganzen Alben vorher fotografiert hat. Es gibt ein Interview, wir verlinken es in den Shownotes, wo er tatsächlich gefragt wird, weil das war sein letztes Coverfoto, das er geschossen hat, Brian Griffin. Und er sagt natürlich, Depeche Mode wurden immer erfolgreicher, immer mehr Leute haben mitgesprochen, auch was das Artwork und was das Image der Band betrifft. Und er hat sich da so ein bisschen ausgebotet gefühlt. Martin Atkins hat als Designer die Federführung übernommen und hat gesagt, okay, er möchte... Also dieses Gebäude, was wir ja darauf sehen auf dem Cover, das ist kein echtes Gebäude, das ist ein Modell. Das ist extra gebaut worden. Und durch Glas und durch Reflexion ist dieses Modell in einem Spiegel fotografiert worden. Dieses Foto hat Brian Griffin gemacht. Aber Martin Atkins wollte zum Beispiel diese Nazi- Attitüde, möchte ich sagen.
Also diese neoklassizistische.
Diese Ästhetik, diese Fahnen, die da runterhängen.
Die Logos auch, die rechts und links dieses Gebäude flankieren. All das ist die Idee von Martin Atkins, mit der Brian Griffin überhaupt nicht mitgegangen ist. Das wollte er gar nicht. Er wollte Depeche Mode auch nicht in diese Nazi-Deutsch-Ecke geschoben.
Wobei das als Symbol für die Düsternis verwendet werden sollte, sozusagen. Ne? Also diese Kälte und
Genau, also da gab es tatsächlich Unstimmigkeiten und Brian Griffin, wie gesagt, das war das letzte Artwork, das er für Depeche Mode gemacht hat. Der hat sich dann auch zurückgezogen, ist dann aber trotzdem 1989 vom Guardian zum Fotograf des Jahrzehnts ausgezeichnet worden, weil er auch ganz hervorragende Porträts von Popmusikern gemacht hat. Aber er war, man glaubt es kaum, so hat er es auch beschrieben, er war zu arty, also zu künstlerisch. Ich glaube, der Ansatz von Martin Atkins war plakativer. Also das ist, die waren sich da auf jeden Fall nicht so ganz grün.
Und wenn ich mir das Cover so angucke, ich habe meine Vinyl von zu Hause mitgebracht hier im Studio, das könnt ihr da draußen natürlich nicht sehen, aber damit wir es einfach mal anfassen können, auch ehrlich gesagt, ich als Fan finde es auch nicht das allerbeste Depeche Mode Cover ever, Das Beste ist zum Beispiel Construction Time Again mit dem Matterhorn und dem Schlaghammer vorne drauf. Das gilt bei vielen so als eine der besten, stimmigsten. Black Celebration ist nicht so ganz gelungen.
Okay, was hat's mit diesem Satz auf sich? Live in the so-called Space Age.
Alle Depeche Mode Alben haben hinten drauf so eine Art Motto, und das ist eins davon. Und also das Leben im sogenannten Weltraumzeitalter, weil man, glaube ich, dachte, dass alles möglich ist. Und aber man hat ja gerade Anfang 86 gesehen, dass das so seine Grenzen hat mit der Technik.
Ja, also Martin Gore sagt, das sollte ausdrücken, dass sich trotz technologischem Fortschritt eigentlich nichts verändert hat. Also, dass die Menschen trotzdem noch emotional abgestumpft oder noch abgestumpfter werden und dass sie sich immer noch durch materiellen Besitz beeinflussen lassen. Also, dass diese ganze Technik diese urmenschlichen Eigenschaften nicht verbessert.
Nein, der Instinkt und die Bedürfnisse und die Begierden von Menschen, die sind völlig unabhängig davon, wie sich Technik weiterentwickelt. Genau. Januar 86 ist die Challenger explodiert und wenn dann im März eine Platte rauskommt, wo hinten drauf eine Referenz an den Weltraum gemacht wird, dann kann man auch auf die Idee kommen, okay, das ist auch so ein bisschen Technik-Skepsis.
A Question of Lust ist der dritte Titel des Original-Vinyls, ist auch als Single erschienen, Platz 8 in der BRD. Hier kommt A Question of Lust. Das schleppt so ganz eigenartig, ne?
Auch da so diese... Diese Sequencer-Sachen, die da laufen, sensationell. Ja. Kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich es höre.
Ist auch schön gesungen.
Würde ich gerne mal als Orchesterkomposition hören. Ich hätte eine Idee.
Ich fühle das.
Schön die Streicher und die Bässe von hinten. Weil
du das so steigern kannst mit den Streichern. Ja. Du kannst ja so ein Crescendo erzeugen.
Und die Holzbläser, die so... Ja, ich habe also, wenn ich Zeit habe.
Mach mal.
A Question of Lust. Und hier laufen schon die Vorbereitungen für eine Orchesterversion, wie ihr gehört habt. Eine Frage der Lust oder auch der Begierde. Um was geht's genau in diesem Song, Katharina?
Um Lust, um Begierde, um Vertrauen. Also die Kerntextstelle ist ja, it's a question of lust, it's a question of trust. Mhm. Also es ist eine Frage der Lust, es ist eine Frage des Vertrauens. Wobei ich Lust mit der körperlichen Begierde gleichsetzen würde und Trust natürlich mit Vertrauen oder auch emotionale Sicherheit. Und wenn man dann weiter in den Text reinschaut, dann habe ich das Gefühl, es ist eine bewusste Entscheidung für die Liebe oder für das Vertrauen, das man einer anderen Person entgegenbringt, wenn so Sätze fallen wie sei sanft zu mir oder du bringst mich zum Lächeln. Und es geht aber auch gleichzeitig um Bindung und um Freiheit in einer Beziehung. Wenn dann Textstellen fallen wie Unabhängigkeit ist für uns immer noch wichtig oder ich muss mehr trinken, als du denkst, bevor ich jemandem gehöre oder küss mich zum Abschied, du weißt, dass ich lieber zu Hause wäre. Also es ist immer so dieses Ab- und Zugeben in Beziehung, ja, wie nah lasse ich jemanden ran, wie weit gehe ich weg, also dieses, ja, auch dieses Zwischenmenschliche kommt da für mich raus.
Und das sind genau die Sachen, mit denen sich Martin Ligor als Songschreiber immer auseinandersetzt. Es ist immer ein bisschen ambivalent, deshalb kann die Kathi so schön drin rum interpretieren.
Ambivalenz auf Hessisch?
Sag mal.
Komm her, geh fort.
Ach so. Ja. Wir sind ja drei Hessen im Studio. Das ist gemein. Also daher kommt die Ambivalenz, das, ne? Und diese Feinheiten der Beziehung, also wie viel nehme ich, wie viel gebe ich, mich auch mal fallen lassen, dass auch ein Mann singt, ich lasse mich da jetzt völlig fallen. Das finde ich auch schön, weil das nicht so eine Macho-Rolle ist. Und Martin Ligor war da schon Mitte der 80er sehr unkonventionell in seinem männlichen Rollenverständnis. Und das alles steckt da drin. Ist übrigens die erste Single von Depeche Mode, die jemals von Martin Ligor und nicht von Dave gesungen wurde.
Was Martin Gore in einem Interview gesagt hat, und ich gehe da auch ein Stück weit mit, ich finde wirklich, das ist ein klasse Song auf diesem Album. Dieser Song lasse sich mit Material vergleichen, die die Beatles in ihrer Blütezeit hervorgebracht hätten. Das sagt Martin Gore.
Ich habe nur darauf gewartet, dass die Beatles irgendwo einbaut. Aber da widerspreche ich dir nicht, was die Qualität des Songs betrifft.
Martin Gore hat auch noch über den Song gesagt, dass er nach einem alten Popklassiker der 50er und 60er Jahre klingt. Das würde dann ja bestätigen, was du gerade über die Beatles gesagt hast, Katharina. Da ist was dran, aber eben mit diesen krassen elektronischen Sounds und den typischen Depeche Mode Industrial Klängen. Und trotzdem bleibt es eben irgendwie romantisch, Dave.
Natürlich, auf jeden Fall romantisch. Und das ist ganz interessant. Diese Keyboard-Melodie, die wird schon eingeführt, während hinten raus der Martin Lee Gore noch den Refrain singt. Und dann übernimmt das Solo praktisch komplett für eine Weile und wird dann noch ein bisschen weiter rausgemischt. Damals habe ich da natürlich noch nicht so analytisch drauf gehört, aber ich erinnere mich, wie mich damals diese Melodie immer und immer wieder verzaubert hat. Es hat so einen Glanz und hat so was Verliebtes. Die Melodie trägt dieses Gefühl weiter. Und dass das eingebettet ist in diese Industrial-Klänge, das ist für mich überhaupt gar kein Widerspruch. Als Macher von elektronischer Musik und als Fan, muss ich dazu sagen, muss man sich ja öfter anhören, ach, das ist ja so kalte Musik, das sind keine Emotionen, da wird nichts transportiert.
Das haben wir ja spätestens in der letzten Folge widerlegt.
Ja klar, kompletter Quatsch. Die Emotionen entstehen da vielleicht so ein bisschen anders von den Wegen her. Aber diese hoffnungslose Romantik, die steckt einfach in dieser Melodie drin, weil die genug Raum kriegt.
Ich verstehe Dave voll und ganz, weil es klingt für mich nach einer Spieluhr. Und eine Spieluhr ist was Heimliches.
So ein bisschen, es ist sehr hoch, ja. Es ist sehr hoch.
Und es dreht sich auch ein bisschen.
Es ist auch eine relativ einfache Melodie, das ist nichts Kompliziertes. Aber die Mischung aus den Noten, die gewählt haben und diesem hellen Klang und dieser Brillanz, also das geht mir direkt ins Herz, das muss ich ganz klar sagen. Ja. Und das ist immer so.
Das, was du beschreibst, das sind die unterschiedlichen Hallräume, die sie aufmachen in allen Songs. Also wir haben immer so eine Fläche, die kriegt einen riesen Hall, einen riesen Raum. Das ist praktisch die Basis. Und dann gibt es noch andere Geräusche, mehr Geräusche, die auch differenzierter wahrgenommen werden sollen, auch vom Hörer. Zum Beispiel wie diese spieluhrartige Melodie, die einen kleineren Raum bekommt und dadurch präsenter wird. Das heißt, sie benutzen den Hall in der Mischung, um den Sound transparenter zu machen. Ja. Dadurch hat man nicht das Gefühl, man hört alles auf einmal, sondern man kann differenzierter hören. Also eigentlich ist es genial.
Also der Trick ist, die Instrumente sind wenn ich jetzt mal runterbreche, ganz banal, in unterschiedlichen Räumen, die unterschiedlich klingen, unterschiedliche Halllaufzeiten
haben. Ja, dadurch können wir diese Fläche, die ist natürlich zurückgelegt, also räumlich auch, ne, zurückgelegt. Aber dadurch können wir die Fläche zum Beispiel von dieser Spieluhrmelodie trennen, die oben drüber liegt. Mhm. Wenn ich allen den gleichen Hallraum in Anführungszeichen geben würde, dann würde sich das ja viel zu sehr vermischen.
Ja, jetzt habe ich verstanden. Ja.
Und das ist total spannend, das ist extrem gut beobachtet von der Kati, weil die Hallregie, sage ich jetzt mal, auf der Platte und das Halldesign ist Teil der Produktionsphilosophie gewesen, nämlich von vornherein, dass sie gesagt haben, wir wollen ganz besonders Atmosphäre schaffen. Und Gareth Jones, der die Platte gemischt hat, hat gesagt, wir haben damals Atmosphäre und verschiedene Reverbs und eben Hallarten gleichgesetzt. Das war für uns das Mittel, Atmosphäre zu setzen. Mhm. Insofern deckt es sich genau mit deiner Beobachtung.
Auch der Opener der B-Seite stellt sich eine Frage. Hier geht's um die Zeit, a question of time. Und da geben Depeche Mode mal so richtig Gas. I've got to get to you first. Geht gut ab, a question of time, eine Frage der Zeit. Depeche Mode stellen sich die Fragen zu Lust und Begierde und zum Verlauf der Zeit. Auch in a question of time geht's ums Erwachsenwerden. Das war ja nicht nur so, dass die Band aus dem Teenie-Image raus wollte. Es waren ja auch genau die elementaren Fragen zum Erwachsenwerden und zur Gesellschaft der Erwachsenen, die sie sich gestellt haben, passend zur adoleszenten Zielgruppe, Dave. Da bist du, kannst du doch mitreden.
Ja. damals 14. Ja, Depeche Mode haben schon auf die Zielgruppe einen Song geschrieben, wenn man so will. Also das lyrische Ich, das singt davon, dass er das junge 15-jährige Mädchen davor beschützen will, seine Unschuld zu verlieren. Und das ist nicht nur, aber auch im sexuellen Sinn gemeint. I've got to get to you first, before they do, before they lay their hands on you. Also ich muss zuerst bei dir sein, bevor es jemand anders tut und, mhm. und Hand anlegt an dich. Solche Zeilen sind das und es drängt auch im Lied die Zeit. It's just a question of time. Also der Song hetzt einen durch diesen Rhythmus, durch diese treibenden Beats halt auch durch, ne, das von der Wirkung mhm. her. Und gleichzeitig, da habe ich ein bisschen Probleme mit heute aus der Sicht, begehrt das lyrische Ich sie auch irgendwie, also dieses Mädchen im Song. Das würde man heute nicht mehr so texten. Aber Martin Gore und seine Ambivalenz, das ist so ein bisschen das mhm. Problem. Das ist aber jetzt gar nicht das Thema. Denn du hast ja nach Zielgruppe, Identifikationsfigur und so gefragt. Die Teenie-Zielgruppe Mädchen wie Jungs ist da mit der Musik von Depeche Mode einfach mitgegangen. Das war die Hauptzielgruppe. Und dieselbe haben sich, ich kann von mir sprechen, ich habe mich natürlich auch verändert. Ne?
Ja.
Bin mit der Musik mitgegangen. Und bei vielen Fans hat das Album Black Celebration enorme Bindungen geschaffen. Die Düsternis, wir hatten es vorhin davon, ist was Schönes, was Verbindendes. Die heranwachsende Zielgruppe hat die schwarzen Klamotten genommen, die Depeche Mode damals in den Videos getragen haben. Die haben sich diese blondierten Haarspraymähnen gemacht. Mein Kumpel Achim damals in Zwingenberg an der Bergstraße auch, der sah wirklich ohne Scheiß aus wie Martin Gore und der sah so gut aus. Ich war so neidisch auf ihn. Wir Jungs haben da also auch mitgemacht. Es war also nicht nur eine Teenie-Mädchengeschichte. Es gab so eine Einheit von Musik, melancholischer Emotion und Image der Band und das hat eine unfassbare Bindung geschaffen zwischen den Fans und der Band. Und nicht nur in Westdeutschland, wie bei mir, sondern gerade auch in der DDR. Darüber haben wir ja bei
Some Great Reward
im Podcast mit Sascha Lange gesprochen. Also die ganz tiefe und große Liebe von Fans und Depeche Mode, die wird im Grunde hier fest betoniert mit dem Image von Black Celebration. Bis heute.
Die Aufnahmen zu A Question of Time haben in London begonnen und wir haben es schon erwähnt, sind in Berlin vollendet worden. Katharina, du hast uns ja das schon in der Einleitung erzählt. Depeche Mode sind dann letztlich doch wieder in West-Berlin gelandet, in den Hansa-Studios. Nicht nur für Depeche Mode, ein geradezu mythischer Ort.
Nein, auch für Bowie, der war ja gerade da, Ende der 70er hat seine Berlin-Trilogie gemacht. Berlin ist ja noch immer die geteilte Stadt und die Hansa-Studios.
Achtung Baby zum Beispiel, haben wir auch drüber gesprochen von U2, ne?
Genau, das war aber dann ja schon
ja,
als
genau.
später. 90, ne?
Ja, ja.
Misplaced Childhood
auch,
hattet ihr.
Auch
genau.
Ja.
Das Besondere an diesem Studio für die Künstler ist zum einen, dass sie aus ihrem Heimatland weg sind, also sie sind in Deutschland, sie haben, wie Dave auch schon sagte, es gibt nicht so viel Ablenkung, nicht so viel Freunde, die anrufen könnten und sagen können, lass uns treffen. Sie sind da für sich und dieses Studio liegt, das haben wir auch schon oft erzählt, oder lag damals direkt an der Berliner Mauer. Man hat es gesehen. Mhm. Man hat die Berliner Mauer aus dem Fenster gesehen, was auf die Künstler, auf Bowie, auf alle ja auch eine gewisse Wirkung hat. Ich denke auch für Depeche Mode, also sie beschreiben auch so ein klaustrophobisches Gefühl, was sie dort hatten, auch während den Aufnahmen zu diesem Album. Aber, und das hat Dave Gahan mal auch in einem Interview schön beschrieben, warum sie da hingegangen sind. Ein Grund dafür war die Atmosphäre. Hier bei Hansa gibt es keine Ablenkung wie in London. Ich kann in England nicht mehr arbeiten. So, also, damit haben wir die Antwort. Und heute habe ich vorhin nochmal schnell nachgeguckt, man kann den Meistersaal mieten für seine private Veranstaltung. Also man könnte zum Beispiel darin heiraten. Der Saal wird beworben als das Prunkstück unter den Berliner Event-Locations. Mhm. Also Meistersaal, ne, der große Aufnahmesaal bei den Hansa-Studios. 266 Quadratmeter groß, eine 7 Meter hohe Decke. Und noch eine 28 Quadratmeter Bühne, also da kann man ordentlich Feste feiern.
Okay,
mal gucken. Wir verlinken das mal unten in den Shownotes.
Hast du auch nach den Preisen geguckt?
Die standen da nicht.
Dave, das Video unter der Regie von Anton Corbin war ebenso stilbildend für den Weg von Depeche Mode wie das Album selbst.
Ja, der Niederländer Corbin, der hat ja im Prinzip das moderne Depeche Mode Video überhaupt erfunden. Die haben ja danach fast nur noch mit ihm Videos gemacht. Mhm. Und das Lustige ist aber, der wollte ja gar nicht. Er hatte die Band Anfang der 80er schon mal fotografiert und fand erstens mal ihre Musik furchtbar Und dann auch die Jungs furchtbar, weil die so Teenie-Schwärme damals halt waren. Der wollte nicht, aber dann haben Depeche Mode nochmal angeklopft und dann haben sie dann tatsächlich für Question of Time in der Umgebung von Los Angeles 86 dieses Video gedreht, in dem ja dieses Motorrad mit Anhänger dann schwarz-weiß durch die Walachei fährt. Der Corbin hat gerne, nicht ausschließlich, aber gerne in schwarz-weiß gedreht, meistens 16 mm oder auch mal runter auf Super 8. Also das war nicht so die handwerklich so die super cleanen MTV-Videos, sondern die hatten viel Filmkorn, typisch für den Stil, dass auch mal unorthodox der Fokus in der Einstellung mal irgendwo anders war, also dass in so einer Gruppenaufnahme dann irgendwie die Schärfe nicht da ist, wo man sie erwartet. Das ist auf seinen Bildern auch ganz typisch, gerade so bei Gruppenaufnahmen. Und künstlerische Ansätze bei ihm sind bei dem Video auch drin. Bei Question of Time, da werden Babys so wie Findelkinder rumgereicht, so als Symbol für die Zeit, so ein kleines Baby. Und Depeche Mode mochten überhaupt vom Anton Corbin seine Art zu arbeiten. Im Prinzip er und noch einer, der dann mit Licht gesetzt hat oder sowas. Also keine große, schreckliche Hollywood-Crew, wo dann immer einer rumspringt und ihr Gesicht rumpinselt oder so. Und sie hatten damals auch gerade 86 in den USA viel mit der Tournee zu tun und wollten auch nicht wirklich Videos drehen. Sie haben nur wenig Zeit mit ihm gehabt. Nur Alan Wilder hatte dann für Anton Corbin nochmal einen extra halben Tag. Deshalb sieht man ihn so oft in dem Video.
So, jetzt aber mal alle die Ohren spitzen. Ich hatte es schon erwähnt. Stripped war die erfolgreichste Single vom Album. Und ihr könnt jetzt mal ganz außergewöhnliches Sounddesign genießen.
Was ist das für dich, Dave, habe ich mich gefragt. Ich hab eine Idee dazu. Dieses Batata, Tatata, Tatata.
Also was es wirklich ist oder was es für mich ist?
Was es für dich ist.
Also als allererstes habe ich früher gedacht, das sei ein Geräusch von einem Boot. So ein Schiffsdiesel. Bei langsamer Fahrt, ja. So wie bei das Boot.
Ich habe sofort einen Zug gesehen.
Okay. Stripped, also sich nackig machen bis auf die Knochen, wie es im Text heißt, ist natürlich eine Metapher. Sex spielt da eher eine Nebenrolle, aber wie Dave Gahan sagt, es geht nicht um Sex. Es geht darum, nichts außer sich selbst zu haben. Die Personen im Song könnten sich aber ausziehen, wenn sie es wollten. Okay, sie könnten, wenn sie wollten, aber das Thema ist ein anderes, Katharina.
Wenn es Spaß macht.
Ja. Ja, das Thema ist, also es geht darum, einen Tag lang Technologie und Zivilisation hinter sich zu lassen. Das ist die Grundidee des Songs. Und
dann müssten sie aber auch mit akustischen Instrumenten spielen.
Sag ja, habe ich auch gedacht. Aber also die Idee ist, sich aufs Land zurückzuziehen und sich aufs Wesentliche zu fokussieren. Und da musste ich ja lustigerweise an dieses, deswegen habe ich gesagt, dieses Studio, da dieses Genetic-Studio, da was so JWD im Landesinneren von Großbritannien liegt. Da habe ich auch gedacht, okay, sich aufs Land zurückziehen passt da auch ganz gut. Aus der Stadt hinausfahren aufs Land.
Und
deswegen war für mich dieses das war für mich so ein Zug, der aus der Stadt rausfährt. Also und er kommt ja dann auch wieder, also man kann ja auch die Stadt, wenn man so auf dem Land ist, nicht so ganz loslassen, also dieser, wenn man so ein Stadtmensch ist, dann schwingt das ja auch immer mit einem um, also kommt das auch im Song immer wieder und am Ende des Songs fahren wir ja auch praktisch wieder mit dem Zug zurück in die Stadt, dieses Batata, Datata, Datata, dieses Pulsierende kommt ja immer wieder. Ich lasse es jetzt mal so stehen und im Prinzip geht es im Song um zwei Menschen, die sich auf die Reise machen, eben aufs Land, nach draußen aus der Stadt und die sich schon entblößen, aber nicht die Kleidung entblößen, sondern alles hinter sich zurück in der Stadt lassen und nur noch ihre eigenen Emotionen, also die Plank.
Nur noch sie selbst sind.
Genau, und nur noch die unverfälschten Emotionen zeigen. Also nur diese Emotionen bleiben zurück und damit haben sie dann zu tun. Also das ist so der Kern, die Kernidee dieses Songs.
Aber das passt ja auch sehr gut auf die Aussage, ich kann in London nicht mehr arbeiten.
Ja.
Ne, also, so, ich muss da raus, das ist zu viel Ablenkung.
Und zur Kernidee, ich auch.
Und also zur Kernidee des Albums, wo man gesagt hat, ihr müsst mit dem Album eins werden und ihr müsst euch besinnen auf eure Emotionen.
Also,
ne?
Ich verstehe das total. Ich komme gerade aus London. Ich war 2 Wochen in London, aber wir waren nur 2 Tage in der Innenstadt. Wir waren sonst nur außerhalb. Außerhalb ist viel schöner. Ist viel netter, ist die Atmosphäre viel. Da hast du diese gehetzte Stadt nicht, dieses Drumherum, diese
große Technologie. Aber das ist inzwischen in Berlin ja genauso.
Ja, aber ich verstehe. Verstehe sie, dass sie rausgefahren sind, ja, in das Studio, aufs Land, dass sie die Stadt hinter sich gelassen haben, dass sie auch damit, auch als Stadtmenschen in Anführungszeichen, da auch strugglen und sagen, okay, bin ich jetzt Stadtmensch, Landmensch, ich brauche mal die Ruhe oder so. Sie haben ja auch alle gerade Freundinnen, sie sind ja alle in Beziehung. Sie, wenn man dann über Familie nachdenkt, da kommen ja ganz andere Gedanken als jetzt so als Rockmusiker auf Tour. Also wie soll ich das sagen? Ich glaube schon, dass sie sich
ja,
da...
Ja, es hat alles mit Erwachsenwerden eben auch zu tun, ja. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, Stripped ist stilprägend für die weitere Arbeit von Depeche Mode und das hat auch was mit dem Sounddesign des Songs zu tun, Dave.
Ja, und wieder so eine verrückte Idee von der Band und der technischen Crew rumrum. Schon in dem Demo von Martin Ligor von Stripped hat der den Rhythmus des Songs kreiert, indem er ein verlangsamtes Motorrad benutzt hat, auf dem Emulator 2, mutmaßlich war das da schon drin, also auf einem Sampler. Und diese Idee hat die Band dann ins Studio getragen, um das zu reproduzieren. Also sie haben nicht das vorhandene genommen, sondern sie haben es neu gemacht. Und dann nicht von einem Motorrad, sondern sie haben den neuen Porsche von Dave Gahan genommen.
Irgendwie Rockmusiker und die Autos.
Und die Briten und ihre Faszination von übermotorisierten deutschen Autos. Ja. Sie haben das aufgenommen, also das Anlassen des Porsche 911. Und in Originalgeschwindigkeit genommen, das hört man auch im Song. Und dann haben sie den Porsche im Standgas genommen, um was Katharina als Zugmetapher gerade beschrieben hat. Das Standgas vom Porsche ist dann der durchgehende Rhythmus im Song. Es ist beides der Porsche, aber einmal ganz stark verlangsamt und einmal ganz schnell. Hören wir hier.
Hört sich an wie ein Porsche Trecker, ehrlich gesagt. Gab's ja auch.
Und das ist schon geil, dass du die Eier hast, sorry, dass ich das jetzt so sage, sowas als Rhythmus für einen ganzen Song zu nehmen. Würde man sagen, Drum Programming und irgendwie so kreieren. Aber nein, sie haben eine Maschine genommen, die stark verlangsamt und das als Treiber für diesen Song. Das ist so industrial, wie es nur industrial geht. Also das ist eine geniale Idee. Und das hat auch so eine hypnotische Qualität. Mhm. Ja, also Katis Zug hypnotisiert mich. Wir haben beides drin. Und das war der erste Song, an dem Depeche Mode gearbeitet haben für die Platte. Und der war super einfach zu produzieren. Das lief wie geschnitten Brot. Und sie haben dann noch andere verrückte Sachen gemacht. Zum Beispiel haben sie Feuerwerksraketen für diesen Track gesampled.
Was ein Glück, dass wir das nicht im Studio nachstellen müssen. Also Cola-Dosen lasse ich mir ja noch gefallen, aber Feuerwerkskörper.
Kathi, das finde ich extrem schade, dass du jetzt nicht sagst, oh, ich habe da mal was vorbereitet. Mal so eine ganze Batterie von Feuerwerksraketen hier gezündet. Wäre unser letzter Meilenstein-Podcast wahrscheinlich geworden.
Ja, wahrscheinlich. Könnte ich nachmachen.
Um das zu erklären aus der Dokumentation zur Entstehung von Black Celebration, was rausnehmen, um mal zu zeigen, wie das mit den Feuerwerkskörpern gegangen ist. Daniel Miller, der Chef von der Plattenfirma Mute Records und ausführender Produzent auf der Platte nochmal, der erzählt hier, sie haben die Feuerwerksraketen horizontal im Flug aufgenommen, relativ flach, und an den Mikros vorbeifliegen lassen. Wenn du da jetzt nur ein Mikro hast, dann ist der Sound also 0, nichts weg. Deshalb haben sie in Abständen mehrere Mikros angebracht, damit die noch ein Stück länger dieses Geräusch anfangen können. Achtung, wir hören mal die Originalaufnahmen von damals.
It was rockets we were doing, so we thought if we angled them like fairly low angle, we could set up a series of microphones and we would still be able to pick up the sound as it traveled along. If we'd done it straight up, we would have just got one sound, it would sort of disappear. So we did that. We set up a bottle at sort of a fairly narrow angle and had like 5 microphones, maybe, I don't know, 15 feet apart or something like that.
Also, Da hört man die Originalgeräusche. Übrigens in London war das während der Bonfire Night oder auch Guy Fawkes Night. Das ist ein Gedenktag, an dem dieser Mensch Anfang des 17. Jahrhunderts das britische Oberhaus, also das House of Lords, mal in die Luft sprengen wollte mit Schießpulver. Und deshalb machen die dann mal Feuerwerk am 5. November ist es, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Und bei der Gelegenheit haben
Depeche Mode... Also das Feuerwerk war da. Also sie
es war da. Ja, ja. Aber es ist schon, ich finde es schon ziemlich aufwendig, was Daniel Miller da, das war ein Ton aus der Dokumentation zur Entstehung des Albums, übrigens hier auch in den Shownotes. Und bei der Gelegenheit haben Depeche Mode eben im Abstand von ungefähr 5 Metern da 5 Mikros angebracht in Reihe. Und wenn da die Rakete vorbeifliegt und im Song Stripped, hört sich dann das gesampelt, verfremdet und verlangsamt so an.
Wow.
Dieses...
Ja.
Achtung, nochmal. Da ist es.
Ich wie so ein Wusch.
Ja, 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 ja. Nochmal, Achtung. Da ist es nochmal.
Krass, grandios. Ja. Das Verrückte ist, wir hätten ja auch die Raketen einfach senkrecht nach oben machen können. Dann hätten sie halt einen sehr hohen Turm bauen müssen für die Mikrofone. Und dann hätten sie aber sowas machen können wie vertikale Stereophonie. Da musst du die Boxen dann übereinander stellen.
Also wie es auch war.
Da kommt der Sounddesigner in dir durch, Frank.
Wie es auch war, die Arbeit hat sich seitdem keiner mehr gemacht, soweit ich weiß. Also mit Feuerwerkskörpern zumindest nicht. Aber das Geile ist ja, Depeche Mode hatten damals noch das Dogma, keinen Sound zweimal zu benutzen. Das haben sie dann bei der nächsten oder übernächsten Platte aufgegeben.
Der ist ja auch zu schön eigentlich.
Also zweimal im Sinne von nicht nochmal bei der nächsten Platte dasselbe nochmal machen. Ja. Da waren die so dahinter, ihre eigenen Sachen mit Samplern zu kreieren. Das war halt eine Befreiung für sie. Ja.
Ich empfinde das auch als totale musikalische und auch klangliche Befreiung. Ich habe jetzt zwar keinen Porsche und auch kein Feuerwerk mitgebracht, aber ich habe einen Hubschrauber mitgebracht. Auf meinem kleinen Mini-Sampler. Es ist eigentlich mehr ein Spielzeug. Also mal gucken, wie es jetzt klanglich rüberkommt. Da ist ein Helikopter mit drin.
Ja, mach mal das Mikro ein bisschen näher dran.
Ja, mache ich. Einfach um mal zu zeigen, wie man so Geräusche mit so einem kleinen Sampler auch verändern kann. Also so klingt der Helikopter normal und dann kann ich Filter reindrehen. Da passiert schon was. Und wenn ich dann hier rumspiele, natürlich die Tiefen und die Höhe, jetzt die Höhen mehr rein, das macht schon klanglich Unterschiede und damit haben die natürlich gespielt. Oder wenn ich jetzt Arpeggio noch dazu schalte, ne, kann ich das noch dumpfer. Ja, es klingt fast wie ein, kann man auch als
Schuss. Ist aber gut
Schuss.
Jetzt.
Ja.
Das ist ein Helikopter.
Aber es macht Spaß. Hier einfach.
Kathi.
Ich wollte nur sagen, das hat auch viel mit Spielen zu tun, die Art von Musik. Also Sounddesign und Sounds zu gestalten, also mit Geräuschen dann neue Sounds zu kreieren, das hat auch, also für mich, ganz viel mit Rumprobieren, mit Rumspielen zu tun, auch mit Klangvorstellungen entwickeln. Natürlich, irgendwann muss man die Entscheidung treffen, okay, in die Richtung soll es weitergehen, weil sonst ist es auch ein Fass ohne Boden.
Ja, und das ist ein Fass ohne Boden gewesen bei der Produktion.
Ja.
Die haben sich beim Kreieren der Sounds und beim Mischen teilweise so verzettelt, dass es ein Krisengespräch gegeben hat von der Band mit Daniel Miller und Gareth Jones, also die beiden Produzenten. Und jetzt, wir müssen mal endlich einen Song fertig kriegen.
Ja.
Verdammt nochmal.
Ich kann es verstehen.
Ja. Wir kommen hier einfach nicht weiter und da kann man sich beim Spielen schon ein bisschen verlieren.
Ja. Wir haben es gemerkt. Ein sehr spannendes Thema rund um die Veröffentlichung der Single zu Stripped ist der US-amerikanische Markt. Dort wollten die Plattenbosse den Song nicht als Single. Wir haben das ja schon öfter besprochen in den Meilensteinen, dass sich amerikanische Plattenfirmen da oft etwas abgrenzen müssen vom europäischen Geschmack, anderer Markt und so weiter. Da würden öfter mal andere Singles ausgekoppelt oder ganze Titelfolgen von Alben verändert. Und so ist in Amerika eine Nummer als Single rausgekommen, die in Europa noch nicht mal auf dem Album war. But Not Tonight.
Haben wir wieder einen deiner Hallräume, die sich absetzen.
Ja.
Oh God, it's raining, but I'm not complaining. It's filling me up with new life.
But Not Tonight. In den USA durchaus erfolgreich. Ob es Stripped auch gewesen wäre, an dieser Stelle, das können wir nur vermuten. Trotzdem waren Depeche Mode höchst unzufrieden mit der Entscheidung, eben But Not Tonight als Single in den USA rauszubringen, Katharina.
Ja, weil es für ihre Verhältnisse schon auch gefloppt ist. Also es war ja ein Soundtrack für eine US-Komödie für Modern Girls und der Song ist als Promo-Single veröffentlicht worden. Sie haben sich eigentlich mehr erhofft, auch durch die Kooperation und so. Es wurde von der Kritik als oberflächlich beschrieben und auch als wenig gelungen. Also ja, es war jetzt nicht so der Karrieremove, den sie sich, glaube ich, gewünscht haben. Was ich aber sehr schön finde, dieser Song hat im Depeche Mode-Kosmos für mich ein zweites Leben bekommen. Mit der Tour 2013, 2014 auf der Delta Machine Tour. Da haben nämlich Depeche Mode was ganz, ich finde das besonders, sie haben eine Klavierballade daraus gemacht und in dem Moment, wo sie dieses Stück nur auf dem Klavier spielen, bekommt es für mich eine Tiefe und es geht auf und ich habe es vorhin Dave beschrieben, ich habe gesagt, wenn ich jetzt hier raus frühlingsmäßig über die Wiese laufe und ich sehe die ersten Osterglocken aus der Wiese sprießen und aufgehen und so fühlt sich das bei diesem Song an, wenn ich das plötzlich so akustisch höre.
God, it's raining, but I'm not complaining. It's filling me up with new life. The stars in the sky bring tears.
Du hörst du mal, wie anders Dave jetzt singt. Also, und das ist ja schon ein paar Jahre her.
Ja.
Sehr viel tiefer.
Aber stellt euch den Song mal von Adele vor. Mega Nummer.
Ja.
And I haven't felt so alive.
Da krieg ich Gänsehaut. Und die Depeche Mode-Fans feiern diesen Song auf den Konzerten und er hat für mich wirklich hier aufgrund des neuen Arrangements ein zweites Leben bekommen. Das finde ich schön, ja. Dass auch Depeche Mode, dass sie ihre eigenen Songs nehmen und sagen, okay, komm, dann machen wir es halt so.
Aber das Gefühl, das du beschreibst von Frühlingsgefühlen, von was Positiven, genau das Gleiche kriege ich im Original auch, weil es unheimlich positiv ist. Und diese, ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass man den Song von den Kritiken her als oberflächlich bezeichnet. Der Song hat nicht, sag ich mal, die Komplexität von den anderen Sachen. Der ist in 3 Stunden im Studio, die Band hat so ein bisschen gesagt, dahin gehudelt worden. Deshalb waren sie auch sauer, weil man hat irgendwie wochenlang an Stripped oder sowas gearbeitet und dann nimmt man eine Nummer, die man so als B-Seite mal rausgehauen hat, ja. Aber die Einfachheit macht ihn sehr zugänglich, ja. Der ist sehr, sehr positiv. Der ist auch Liebe und wir gehen raus in die Welt. Das ist so ein bisschen so ein eigentlich einen kompletten Gegensatz zum Rest des Albums. Aber diese positiven Gefühle hole ich aus der Klaviernummer raus, genau wie im Original. Als Fan.
Ja, als Fan. New Dress ist übrigens der Closer des Albums und hier kommt Tal.
Sex,
die berühmte Lady Di-Stelle.
Ja, Prinzessin Diana trägt ein schönes neues Kleid oder ein neues Kleid. Ein Song, den du unbedingt dabei haben wolltest, Dave. Auch weil er so zeitgeistig in die 80er passt, wie du erzählt hast und auf eine unheimliche Art ausstrahlt auf heute, wie du meinst. Erzähl es uns genauer.
Ich erkläre das. Also zuerst das 80er-Zeitgeistige. Im Songtext singt der Dave Gahan ja über alle möglichen Sachen, die in der Zeitung stehen. Mord und Totschlag, Krieg und Erdbeben und Hungersnöte. Und dann dazwischen eben abgesetzt. Princess Di is wearing a new dress. Also Princess Di hat ein neues Kleid an. Also ich habe da sofort so 80er Tabloids, Yellow Press in Großbritannien vor Augen. Nebenan geht die Welt unter, aber die Leute werden fokussiert darauf, was die Royal Family macht. Damals in den 80ern halt die Lady Di, die meist fotografierte Frau der Welt. Und das ist sozusagen für mich ein Indikator der Haltung von Depeche Mode damals. Musikalisch ist der Song für mich jetzt gar nicht so weltbewegend, aber eben typisch für die Band, wie sie die Thatcher-Regierung und die Gesellschaft in den 80ern dann sieht. Also die Band ist sozial bewusst und auch sozial kritisch. Mhm. Und das war mir wichtig, auch mal zu zeigen, dass das nicht nur über ambivalente Liebestexte und sowas, sondern auch sie sind im Hier und Jetzt und sie gucken, was in der Welt passiert. Aber was mich dann total fast geschockt hat, und dann kommen wir zu dem Teil, den du auch angesprochen hast, Frank, ich hatte das hier lange nicht gehört und hat mich echt überrascht. Also ich löse mal ein bisschen verkürzt auf, was er da singt. Du kannst die Fakten ändern und damit änderst du eine Meinung und damit änderst du vielleicht eine Wahlstimme und damit veränderst du die Welt. Das ist vor 40 Jahren geschrieben worden. Also du kannst die Fakten ändern. Ich habe immer gedacht im Sinne von, du kannst neue Fakten schaffen und was anstoßen.
Indem du dich einsetzt. Ne?
Genau, was Positives. Ich habe das als was Positives verstanden. Aber diese Kette von Sachen, die er da aufzählt, also du kannst Fakten ändern, damit Meinungen und Wählerstimmen und dann, das hat mich so sehr an unsere Zeit heute erinnert. Also dass Machthaber dann ihre eigene Narrative schreiben, die nicht unbedingt was mit Wahrheit zu tun haben, die damit Meinungen stark beeinflussen und dann die Welt nicht notwendigerweise zum Positiven verändern. Also was man auch nennt, die unsere heutige postfaktische Welt, unser postfaktisches Zeitalter, da klingt für mich New Jazz gerade bei dem Teil so wie eine seltsame Warnung aus der Vergangenheit, wie wir heute mit Wahrheiten umgehen. Und
so völlig, das, völlig anders, wenn du das heute hörst, hast du eine völlig andere Wahrnehmung
anders
davon als vor 40
und
Jahren.
Dass ich das so anders höre heute und dass das so eine Überraschung für mich war, das hat mich echt ein bisschen geschockt, so ein bisschen gruselig,
ich.
Aber auch ehrlich cool.
Wow, wir sind schon beim Vermächtnis. Wer möchte anfangen? Ach komm, der Fan fängt an. Dave, komm.
Ich mach's kurz, ich habe schon so viel über die Platte erzählt. Also Black Celebration ist ein Album, das Depeche Mode sozusagen betoniert hat als fester Bestandteil einer großen Fankultur, die bis heute reicht, die bis heute andauert, hat die Grundlagen für eine Megaband gelegt und ist in sich ein Meisterwerk, weil es auch Züge von einem Konzeptalbum hat, also unheimlich durchdacht und dafür steht's in der Geschichte der elektronischen Musik.
Katharina.
Das ist ein Sprungbrett. Album. Also wie als wenn Depeche Mode sich da nochmal Schwung holen, um den Absprung zu schaffen und sie fliegen immer noch.
Genau so ist es.
Ich danke euch. Vielen Dank auch fürs Zuhören und natürlich habe ich noch einen Tipp für euch. Die Aufnahmen zu Black Celebration waren hart und das hat ja, wir haben es gehört, auch an der Produktionsmethode gelegen. Ganz tief in die Musik einzudringen bedeutet auch, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wen das Thema interessiert, kann gerne mal bei Danke gut reinhören, den Podcast über Pop und Psyche.
How are you? How's your day been? How is your mental state? Are you happy?
Es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt.
Willkommen bei Danke gut, dem Podcast über Pop und Psyche. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Miriam Davutwandi, Journalistin und um direkt mal mit der Tür ins Haus zu fallen, ich habe Depressionen, schon sehr lange.
Miriam Davutwandi trifft Menschen aus der Popkultur.
Henning, wie geht's dir?
Hi Miri.
Und spricht mit ihnen über mentale Gesundheit.
Hengami, wie geht's dir?
Loaded question.
Danke gut, der Podcast über Pop und Psyche. Überall, wo es Podcasts gibt.